Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Sebastian Wellendorf. Guten Tag. Kennen Sie die erfolgreichste Sportmannschaft der Welt? Es ist ein Fußballverein. Nur 2 von 200 Spielen hat er jemals verloren, den Rest gewonnen. Es ist das Team von Olympique Lyon, und zwar das Frauenteam. Gehört schon zum Sportspezi-Wissen, diese Info. Und genau hier liegt das Problem. Der Frauenfußball und seine Bedeutung werden in der Gesellschaft kaum wahrgenommen. Ein Grund dafür ist die mediale Bericht- bzw. Nicht-Berichterstattung. Warum das in Ländern wie Frankreich oder Spanien anders ist, darüber sprechen wir gleich. Aber wir beginnen, modern wie wir sind, mit den neuesten News aus der Influencer-Szene. Das heutige virale Twitter-Video, Hashtag Nestlé, Hashtag Klöckner. Es geht um Essen und Trinken.
Essen und Trinken ist wichtig, aber die Frage ist, ist es mit unserer Umwelt gut vereinbar und ist es vor allen Dingen gut für unsere Gesundheit? Und deshalb freue ich mich, dass wir uns heute über die Philosophie von Nestlé unterhalten haben.
Ja, Julia Klöckner freut sich, und der Konzern Nestlé, der dürfte sich erstmal gefreut haben über das wohlwollende Rampenlicht, in das es da dank Ernährungs- und Landwirtschaftsministerium gerückt wurde. Bessere Werbung für die eigenen 2000 Marken kann man sich als Konzern ja fast gar nicht vorstellen. Die jetzt aufkommende Kritik an ihrem Video über Zuckerreduktion nennt Frau Klöckner übrigens Hate Speech, Stichwort Opferrolle. Aber die eigentliche Debatte, die beginnt erst jetzt. Was dürfen Politiker im Netz? Wo endet politischer Dialog, wie Frau Klöckners Ministerium diesen Vorgang nennt? Und wo beginnt Schleichwerbung? Darüber habe ich mit dem Medienrechtsanwalt und YouTuber Christian Solmecke gesprochen. Ich habe ihn gefragt, wie er diesen Fall einschätzt. Schleichwerbung, ja oder nein?
In diesem Fall würde ich schon sagen, dass das Schleichwerbung ist. Es gibt zwar unterschiedliche Urteile der verschiedenen Gerichte zum Thema Schleichwerbung, aber hier hat sich Frau Klöckner ausnahmslos positiv zugunsten eines Unternehmens ausgesprochen. Und da muss man auch gerade, wenn man die Influencer-Urteile der letzten Monate ins Kalkül zieht, sagen, ja, sie hätte das Posting als Werbung kennzeichnen müssen.
Weil Sie die Urteile der letzten Monate ansprechen, Rezo hat gepostet, er müsse so ein Video als Schleichwerbung kennzeichnen. Müsste das Frau Klöckner jetzt auch?
Also es gab da ein Urteil vom Landgericht Berlin zu Lasten von Vreni Frost, einer großen Influencerin. Und da hat das Landgericht Berlin gesagt, immer dann, wenn man sich irgendeine Gegenleistung verspricht, und man muss noch gar keine Gegenleistung bekommen haben, muss man Postings als Werbung kennzeichnen. Das ging dem Kammergericht Berlin dann ein bisschen zu weit, aber die haben auch gesagt, ja, kann schon sein, wenn man explizit darauf abzielt, dass man irgendwie mit jemandem ins Geschäft kommt, dann muss man da Werbung drüber schreiben. Und das vermute ich ehrlicherweise bei Frau Klöckner hier auch. Sie will irgendwie möglicherweise mit Nestlé ins Geschäft kommen und da möglicherweise ja auch auf politischer Ebene näher in Kontakt kommen. Daher eventuell dann diese ausnahmslos positive Darstellung. Und immer wenn das gegeben ist, sagen die Gerichte, haben wir Werbung, selbst wenn keine Gegenleistung geflossen ist.
Nun gibt es ja die Ansicht, dass Politiker keine Influencer sind, zumindest nicht in dem Sinne, wie es Influencer im Netz sind. Und das Ministerium hat auch von dem politischen Dialog gesprochen. Gelten da aus Ihrer Sicht dennoch die gleichen Regeln, die auch für Influencer gelten? Irgendwie muss man doch auch in der Lage sein, ich versuche jetzt mal die Sicht von Frau Klöckner einzunehmen, einen politischen Dialog zu führen und das auch zu posten.
Also erstmal muss ich widersprechen, dass Politiker keine Influencer sind. Was anderes als Influencer sind denn Politiker? Sie wollen uns beeinflussen und haben mehr Reichweite als jeder YouTuber oder jeder, der da bei Twitter unterwegs ist. Und das nutzen die. Man sieht es zum Beispiel an dem US-Politiker Donald Trump auch ganz ordentlich. Und die versuchen auch, Leute zu beeinflussen. Das heißt, wenn wir darüber reden, ob Politiker anders zu behandeln sind, dann nur in der Fassung, dass sie noch strenger zu behandeln sind und ihr Amt in keiner Weise missbrauchen dürfen, um jemanden besonders positiv darzustellen. Und sowas könnte hier der Fall gewesen sein. Wir hatten in der Vergangenheit mal Fälle, da hat der regierende Bürgermeister von Berlin unter dem Twitter-Account des regierenden Bürgermeisters Dinge gepostet, die so nicht gingen. Da ging es dann gegen die AfD. Und da wurde auch gesagt, das ist Missbrauch der Amtsstellung. Und über sowas könnte man hier auch nachdenken. Ich kann schon sagen, dass Politiker natürlich auch weiterhin frei ihre Meinung äußern müssen. Wenn sie allerdings völlig unkritisch nur noch Werbung für ein großes Unternehmen, was ja kritisch gesehen wird von der Bevölkerung, machen, dann muss das auch gekennzeichnet werden.
Das heißt, aus Ihrer Sicht handelt es sich nicht hier um politischen Dialog, sondern um klare Werbung.
Für mich hatte das mit Dialog überhaupt nichts zu tun. Das ging ja nur in eine Richtung und alles nur pro Nestlé. Und insofern hätte am Anfang des Postings klar Werbung und in deutscher Sprache Werbung oder Anzeige stehen müssen. Bitte schön auch nicht solche Worte wie Sponsored Post oder gesponsert by, was manche Influencer versuchen. Nö, da muss dann Werbung stehen, wenn man Werbung macht. Und da müssen sich Politiker genauso behandeln lassen wie alle anderen Influencer. Insofern hat auch da Rezo ziemlich recht und ins Schwarze getroffen.
Also, unseriöse Frage zum Schluss, aber muss sein. Aus Ihrer Sicht wird das juristische Folgen haben für Frau Klöckner?
Es müsste jetzt erstmal ein Wettbewerber kommen, der das Ganze hier abmahnt. Das könnte ein Wettbewerber von Nestlé sein, also vielleicht Ferrero, die dann dagegen was machen, weil sie der Meinung sind, sowas funktioniert hier nicht. Die Wettbewerber würden dann auch wieder als ziemlich uncool dastehen. Wahrscheinlich werden sie eher mit einem Witz das Ganze aufgreifen auf ihren Social-Media-Kanälen. So löst man das heute und weniger über irgendwelche Zensurverbote, die dann direkt angesprochen werden oder Klagen, die vor den Gerichten dann anhängig gemacht werden.
Der Medienrechtsanwalt und YouTuber Christian Solmecke, mit ihm habe ich über Julia Klöckners Video zusammen mit Nestlé gesprochen. Danke, Herr Solmecke.
Sehr gerne.
Morgen ist es wieder soweit. Morgen, was war nochmal morgen? Morgen ist Tag des Videorekorders, nationaler Schokoladeneistag ist auch, Bienenmarkt in Michelstadt auch. Ach ja, da war ja noch was. Frauenfußball-WM in Frankreich beginnt auch morgen. Dass sich keiner für die WM der Frauen interessiert und schon gar nicht die Medien, das widerlegen ARD und ZDF sehr eindrucksvoll. Alle 52 Spiele werden von den Öffentlich-Rechtlichen live oder im Stream übertragen, von wegen zweitrangiger Frauenfußball und so. Allerdings die regulären Frauenspiele der Bundesliga oder Champions League zum Beispiel, da muss man als Fan schon sehr gut suchen im Medienangebot. Und das wiederum ist sicher auch ein Grund, warum das öffentliche Interesse an diesem Sport in Deutschland nach wie vor sehr überschaubar ist. In unseren europäischen Nachbarländern, da sieht das ganz anders aus, berichtet David Freches.
Es stand schon mal besser um den deutschen Frauenfußball. Die Teams waren international schon mal erfolgreicher, die Zuschauerzahlen höher und die Begeisterung für den Sport insgesamt größer. Vor allem, wenn man sieht, wie gut der Frauenfußball zurzeit in Frankreich, England oder Spanien ankommt. Aber woran liegt das?
Die großen Sender sind da wesentlich aktiver noch als bei uns.
Dietmar Ness ist international als Manager und Spielerinnenberater tätig. Auch wenn es nicht ausschlaggebend ist, Nest findet, die schwache Medienpräsenz trägt ihren Teil zum Blues im deutschen Frauenfußball bei. Das meint auch Juliane Meuser, Macherin des Podcasts Lottas Erbenen.
Es könnte deutlich besser sein.
Lottas Erbenen ist einer der wenigen Frauenfußball-Podcasts, in dem es um Spieltage und Neuigkeiten geht aus den deutschen und internationalen Ligen. Meuser ist Expertin, weil sie extrem viel Frauenfußball guckt, auch wenn es schwer ist, überhaupt mediale Angebote zu finden.
Die Spiele werden kaum bis gar nicht beworben, sind dann sowas wie, also Dienstag um 16 Uhr, wer guckt da Frauenfußball jetzt mal, ganz im Ernst.
Fußballschauen ist für die Podcasterin die stete Suche nach wechselnden Sendern, Streams oder Anschlusszeiten. In der Bundesliga werden nur 2 von 6 Spielen überhaupt live gezeigt, beim kostenpflichtigen Streaming-Anbieter Magenta. Eines der beiden Spiele kommt meist zusätzlich und je kostenlos auf Sport1 oder DFB-TV. Dort laufen auch die Zusammenfassung der anderen Partien. Im Pokal ist die ARD erst ab dem Halbfinale live dabei, Länderspiele teilt sie sich mit dem ZDF. Kompliziert wird es bei der Champions League, denn ob und wie übertragen wird, das handeln die jeweiligen Vereine hier eigenständig mit den Sendern aus.
Man muss sich da schon sehr aktiv hinwenden. Also das wird vom Frauenfußballfan sozusagen verlangt.
In England ist das anders. Hier zeigen der Pay-TV-Sender BT Sports und mit der BBC auch ein öffentlich-rechtlicher Sender ausgewählte Spiele aus allen Wettbewerben live. Auch darüber hinaus spielt Frauenfußball bei der BBC eine Rolle. Auf BBC Three läuft bereits die 2. Staffel einer Serie über das Erstligateam von West Ham United und BBC One hat die englischen Nationalspielerinnen für eine Langzeit-Doku privat begleitet. Hier der Moment, in dem Leah Williamson erfährt, dass sie für die WM in Frankreich nominiert ist. Die erste in ihrem Leben.
Leah, it is with pleasure that I write to inform you that you've been selected to represent England at the FIFA Women's World Cup France 2018.
Auch in Frankreich hat der Frauenfußball großen Stellenwert. Der Pay-TV-Anbieter Canal Plus zeigt hier alle Ligaspiele live. Der größte Privatsender des Landes, TF1, hat zudem das Champions-League-Finale live übertragen. Und Frankreich hat Laure Bolot, sagt Manager Dietmar Ness, eine ehemalige Nationalspielerin und landesweit beliebte TV-Expertin.
Laure Bolot, die jetzt als Co-Moderatorin eingesetzt wird, bei Frauen, auch bei Männerübertragungen, sie hat bei Paris Saint-Germain eine sehr wichtige Rolle. Sie macht auch Interviews mit Neymar.
Bolot bringt die Leute dazu, einzuschalten, egal welches Geschlecht spielt. Das fällt aber vor allem auf den Frauenfußball zurück, so Ness. In Deutschland sind solche umfangreichen Übertragungen etwa von ARD oder ZDF gerade nicht realistisch. Es schauen einfach zu wenig Menschen zu, meint Andreas Lauterbach vom ZDF. Er ist verantwortlicher Redakteur für diese WM.
Zugegeben ist, dass die Erfolgsquoten bei den Frauenspielen im Moment nicht in einem Schnitt sind oder so, dass es jetzt so attraktiv ist, sie im Moment zu senden.
Sky kommt ebenfalls nicht in Frage. Frauenfußball spielt in der Nachfrage der Abonnenten keine Rolle, so der Sender. Auch Eurosport bringt keine Spiele, weil der Sender aktuell keine Rechte hat. Was also tun? Eine Chance, den Frauenfußball wieder präsenter zu machen, sind Livestreams, sagt ZDF-Mann Lauterbach.
Da sehe ich schon noch Potenziale, auch zu sagen, ja, man kann im Livestream Sachen machen. Und dann gibt es auch wieder die Möglichkeit zu anderen Uhrzeiten, dass wir dann wieder ein Stück vorankommen, um mehr Frauenfußball wieder ins Programm zu bringen.
Wenn nicht gerade WM ist, dann ist Frauenfußball nach wie vor kaum präsent im Angebot der deutschen Medien. David Freche berichtete hier in Medias Res. Wie viel darf's oder sollte es denn sein? In Sachen Rundfunkbeitrag haben die Sender bislang immer ihren Bedarf angemeldet, und zwar bei der Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten KEF. Aber dieses individuelle Beantragen soll nun bald der Vergangenheit angehören. Soll. Die Rundfunkkommission der Länder sollte beauftragt werden, das ist der Plan, einen geeigneten Index zu finden, also eine Art automatische Beitragsanpassung. Die Ministerpräsidenten der Länder treffen sich heute in Berlin, um dieses Modell zu debattieren. Christoph Sterz ist vor Ort in Berlin. Wie sieht's denn aus, Herr Sterz?
Es sieht so aus, dass es diese von Ihnen skizzierte mögliche Rundfunkreform erstmal nicht geben wird. Und zwar die Reform vom Finanzierungssystem für ARD, ZDF und Deutschlandradio. Die ist verschoben worden. Die Bundesländer, die sind sich nach wie vor nicht einig, was dieses Indexmodell angeht. Das ist ja so, dass die schon seit Monaten überlegen, den Rundfunkbeitrag zum Beispiel an die Teuerungsrate anzulegen oder an den Verbraucherpreisindex. Und das würde ja bedeuten, dass der Rundfunkbeitrag regelmäßig automatisch steigt oder sinkt, je nachdem, wie sich der jeweilige Index so entwickelt. Und Sie haben es selber ja schon beschrieben, es läuft bisher anders. Da sagen ja die Öffentlich-Rechtlichen erst alle 4 Jahre, wir brauchen so und so viel Geld. Dann prüft das diese unabhängige Kommission. Dann wird das auch noch von den Landesregierungen besprochen. Und dann müssen auch noch alle 16 Landesparlamente abstimmen. Und ja, wie gesagt, bei diesem bisherigen System wird es jetzt auch erstmal bleiben, weil es für die Beschlüsse in Sachen Medienpolitik von den Ländern immer Einstimmigkeit braucht. Und die gibt's nicht.
War das absehbar, beziehungsweise warum ist das jetzt so wieder vertagt worden?
Es hätte schon sein können, dass es ein Ergebnis gibt, das war gar nicht so unrealistisch, aber es gibt wohl nach wie vor ziemliche Vorbehalte, ob dieser Automatismus wirklich gut ist. Und da hat sich jetzt auch die FDP zu Wort gemeldet, die ist ja in 3 Bundesländern in der Landesregierung, und zwar in Schleswig-Holstein, in Nordrhein-Westfalen und in Rheinland-Pfalz. Und von der FDP in NRW und von der in Rheinland-Pfalz habe ich auch bestätigt bekommen, dass sie das Indexmodell nicht für ein tragbares Modell halten und dass sie auch erstmal drüber reden wollen, was es eigentlich mit Auftrag und Struktur, also zum Beispiel, ob die Öffentlich-Rechtlichen wirklich Unterhaltung im Programm haben sollten oder nicht. Das wollen die erstmal geklärt haben, bevor es dann ums Finanzielle geht. Und die rheinland-pfälzische Staatssekretärin Heike Raab von der SPD, die hat mir heute Nachmittag gesagt, dass es auch daran gelegen hat, dass man sich in den nächsten Wochen auch noch mal die Position der Privatsender genauer anhören will.
Demokratie braucht Medien, aber Medien, um frei und unabhängig zu wirtschaften, brauchen auch auskömmliche wirtschaftliche Grundlagen. Es war wegen Wahlen, Europawahl, Kommunalwahlen, einfach im Moment im Frühjahr keine Zeit. Und jetzt haben wir gesagt, wir führen lieber vor der endgültigen Beschlussfassung auch mit den privaten Anbietern die ernsthaften und guten Gespräche, bevor wir dann was beschließen.
Diese Gespräche, die sollen so Mitte Juli stattfinden und der Beschluss, der könnte dann frühestens im Herbst fallen. Aber es kann natürlich auch dann wieder passieren, dass es keine 16:0 Abstimmung gibt und dann eben alles so bleibt wie bisher.
Also eigentlich recht aussichtslos dieses Treffen. Dennoch, die Ministerpräsidenten treffen ja nicht jeden Tag zusammen. Gab es irgendwas Konstruktives, was man aus diesem Treffen schließen konnte?
Ja, gab es. Die Ministerpräsidenten, die haben zum Beispiel ein Gesetz auf den Weg gebracht, dass für Zweitwohnungen in Zukunft kein Rundfunkbeitrag mehr bezahlt werden muss. Das geht ja zurück auf ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom letzten Sommer. Das Gericht hat ja geurteilt, dass es eben nicht zulässig sein kann, dass jemand, der zwei Wohnungen hat, dann auch zwei Beiträge zahlen muss. Da kommt jetzt also Bewegung rein. Das Ganze muss dann natürlich noch in die Länder, in die Landesparlamente. Aber das ist schon mal wirklich was Konkretes. Und es gibt noch was Neues, und zwar eine Bundesratsinitiative von Nordrhein-Westfalen zum Thema Journalismus. Die bringt die NRW-Landesregierung morgen in den Bundesrat. Es geht darum, dass Journalismus in Zukunft auch als gemeinnützig anerkannt werden können soll. Zum Beispiel würde das Steuervorteile bringen und die Möglichkeit, Spendenquittungen ausstellen zu können. Das geht bisher für journalistische Projekte nur über Umwege, wenn die sich zum Beispiel als Bildungsinstitution oder so anerkennen lassen. Und CDU-Medienpolitiker und NRW-Staatssekretär Nathanael Liminski, der glaubt, dass er dafür jetzt auch eine Mehrheit bekommt.
Wir haben unsere Initiative gut vorbereitet. Wir haben ein Gutachten dazu in Auftrag gegeben. Wir haben mit vielen Ländern Gespräche geführt. Und wir glauben, dass jetzt, wo der Bund seine Abgabenordnung ohnehin überarbeiten will, der richtige Zeitpunkt ist, diese Initiative zu starten. Die Medienvielfalt in unserem Land steht unter Druck. Und wenn das ein Baustein dafür ist, dass wir die Vielfalt unserer journalistischen Angebote sichern, dann tun wir ein gutes Werk.
Das müsste dann natürlich noch weiter in den Ausschüssen und so weiter besprochen werden, könnte aber in den nächsten Monaten konkret werden mit der Gemeinnützigkeit für nicht kommerzielle Journalismusprojekte. Und da Sie mich ja gefragt haben, was da so beschlossen wurde heute, es ist auch noch beim Medienstaatsvertrag was auf den Weg gebracht worden. Das bedeutet zum Beispiel, dass jetzt die Frage geklärt wird, wann ist Rundfunk Rundfunk? Also sind zum Beispiel Livestreamer im Internet Rundfunk oder nicht? Oder sollte das nicht neu geregelt werden? Da werden jetzt die nächsten Schritte gegangen mit einer ganz offiziellen Anhörung. Das heißt, auch auf diesem Gebiet ist zumindest dann Bewegung, ganz im Gegensatz zur Finanzierung der Öffentlich-Rechtlichen. Da geht bisher gar nichts.
Also hat sich doch ein bisschen gelohnt, das Ministerpräsidententreffen in Berlin. Christoph Sterz war für uns da und hat berichtet. Dankeschön. Nicht kommerzielle Medien, also unabhängige Medien, in den meisten Ländern der Erde gehören die tatsächlich immer noch zur Ausnahme. Meistens stehen, wenn nicht der Staat selbst, dann fast immer Medienmogule mit politischem Interesse hinter Zeitungen oder Rundfunkanstalten. In Nicaragua fackelt Präsident Ortega nicht lang. Viele Vertreter der wenigen unabhängigen Medien hat er einfach verhaften lassen, wenn ihm das nicht gepasst hat, was die gesagt haben. Einige kamen auf internationalen Druck wieder frei. Aber noch immer sitzen zum Beispiel die bekannten Journalisten Miguel Mora und Lucia Ubau im Gefängnis. Vor 5 Monaten wurde ihr Sender einfach gestürmt, mitten im laufenden Betrieb.
In den zweiten Stock versucht gerade eine Antiterroreinheit einzudringen. Das ganze Gebäude ist von Militärpolizei praktisch abgeriegelt. Achtung, das ist ein Hilferuf an alle Fernsehzuschauer und Kollegen. Verteidigt uns. Das ist wahrscheinlich unsere letzte Meldung, denn gerade wird unser Direktor Miguel Mora verhaftet.
Danach verstummte Cienpociento Noticias. Der Sender wurde geschlossen, das Eigentum konfisziert und sein Besitzer sowie dessen Stellvertreterin Lucia Pineda Ubau ins Gefängnis gesperrt. Die Anklage lautete: Verbreitung von Hass, Anstiftung zur Gewalt und Vorbereitung terroristischer Akte gegen die nicaraguanische Gesellschaft und den Staat. Seit mehr als 5 Monaten sitzen die beiden in Haft. Eine ordentliche Gerichtsverhandlung wurde ihnen bisher verweigert. Miguel Mora wurde anfangs sogar wie ein Verbrecher behandelt. Er befindet sich in Isolationshaft, einem verdreckten Raum voller Speisereste und Plastikgeschirr, vielleicht 2x3 Meter groß und einem Bettgestell ohne Matratze. Das sind unmenschliche Bedingungen, unter denen man nicht einmal Schweine aufziehen würde. So schrieb José Ignacio Faria in der oppositionellen Online-Zeitung Confidencial. Er gehörte zu einer Kommission des Europäischen Parlaments, die im Januar in Managua Gespräche mit der Regierung über bevorstehende Sanktionen führte und Mora im Gefängnis aufsuchen konnte. Denn inzwischen kümmerten sich internationale Gremien verstärkt um die brutale Unterdrückung der Opposition und der Medien in Nicaragua.
Miguel Mora hat in seinem Fernsehprogramm lediglich Informationen verbreitet. Das hat wirklich nichts mit Terrorismus zu tun.
So Ramón Jáuregui Atondo, der Sprecher der EU-Kommission, in einem Interview mit dem zu Confidencial gehörenden TV-Kanal.
Wenn man ihm überhaupt etwas vorwerfen kann, dann reicht das allenfalls für Hausarrest, aber nicht für Gefängnis. In einer Dunkelzelle, die er wochenlang nicht verlassen durfte.
Die EU-Parlamentarier konnten immerhin erreichen, dass er in eine andere Haftanstalt verlegt wurde, in eine Gemeinschaftszelle zusammen mit 18 politischen Häftlingen. Lucia Pineda-Ubau wird unter erträglicheren Bedingungen in einem Frauengefängnis festgehalten. Eine Woche zuvor, Mitte Dezember 2018, hatte das Regime versucht, die bereits zitierte Internetplattform Confidencial auf ähnliche Weise zum Schweigen zu bringen. Sie gehört Carlos Fernando Chamorro, einem der entschiedensten Gegner des Regimes. Er stammt jedoch aus einer der einflussreichsten Familien des Landes und ist wohl deshalb nicht gleich verhaftet worden. Wie zahlreiche Journalistinnen und Journalisten ist er sehr rasch ins Exil nach Costa Rica gegangen und hat dort eine neue Informationsfront gegen Ortega Murillo aufgebaut. Von San José aus verbreitet er täglich regimekritische Berichte und Analysen. Auch für ihn gilt, was Miguel Mora in dessen Programm bekannte.
Sie können uns einsperren, Prozesse gegen uns führen. Sie können auf uns schießen oder ermorden, wie es einem Kollegen geschah. Aber wir werden uns in unserem Engagement für einen würdigen Journalismus und für die Meinungsfreiheit nicht beirren lassen, damit die Freiheit nach Nicaragua zurückkehren kann.
Peter Schumann berichtete. Andreas Staub ist im Studio, Medias Res im Dialog, heißt die Sendung freitags, eine Dialogsendung, Herr Staub. Deswegen ja, ein Thema.
Genau, wir kommen nochmal zurück auf die Diskussion rund um den Rundfunkbeitrag. Christoph Sterz hat es uns ja gerade erklärt, die Ministerpräsidenten haben darüber nachgedacht. Die Reform ist wohl verschoben, aber es würde mich trotzdem Ihre Meinung interessieren zu diesem sogenannten Index-Modell. Ist das eine praktikable, eine gerechte Möglichkeit, den Beitrag zu erheben? Ich will das nicht nochmal alles wiederholen, was er uns erklärt hat. Man sucht ja eine Möglichkeit, es eben einigermaßen gerecht zu machen, diese Beitragserhebung, und nicht alle 4 Jahre in dieselbe Diskussion hineinzukommen. Deswegen eben eine Möglichkeit, dieses Indexmodell, koppelt man es an den Verbraucherpreisindex oder an die Inflationsrate, von welchem Sockelbeitrag geht man aus? Ihre Meinung ist gefragt, wäre das für Sie okay, wenn wir das über eine solche Möglichkeit machen würden, wie es eben das Indexmodell ist? Anrufen ab jetzt 0221 345 3451. Die Telefonnummer gilt dann auch ab morgen 15:35 Uhr.
Oder die Mailadresse mediasres-dialog@deutschlandfunk.de. Danke, Andreas Staub.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Mein Name ist Henry Lohmer, ich bin der stellvertretende Chefredakteur der Märkischen Allgemeinen Zeitung in Potsdam. Und momentan gibt es bei uns ein riesengroßes Thema, was auch morgen auf jeden Fall sehr groß in der Zeitung sein wird. Das sind die Waldbrände in der Nähe von Jüterbog. Jüterbog ist eine Stadt ungefähr 70 Kilometer südlich von Berlin und dort brennt es immer wieder. Derzeit haben wir dort die schlimmsten Waldbrände seit Jahrzehnten. Über 800 Hektar sind dort zurzeit in Flammen. Jetzt haben wir heute Nachmittag wahrscheinlich schwere Unwetter und ein Gewitter hier in der Region. Und die ganze Region hofft natürlich, dass es Entlastung bringt, dass der Starkregen dazu führt, dass die Feuer gelöscht werden. Es kann aber auch das Gegenteilige passieren. Es kann auch sein, dass nur wenig Regen runterkommt und die starken Winde, mit denen wir rechnen müssen, das Feuer eher noch anfachen und verbreitern. Also es ist eine ziemlich schicksalhafte Entwicklung heute Nachmittag für die ganze Region. Es ist ein sehr, sehr wichtiges Thema und deswegen morgen unsere Schlagzeile des Tages.
Das war's von uns. Gleich im Anschluss an Medias Res der Büchermarkt. Miriam Zedern am Mikrofon. Morgen, wie gehört, Medias Res im Dialog mit Andreas Staub. Und das war's von uns für heute. Mein Name ist Sebastian Wellendorf. Machen Sie's gut.